Willkommen zurück. An Idyllik und Traulichkeit, Sentimentalität und biedermeierliches Glück kein Gedanke, an Winterflocken und altdeutsche Stube, Fachwerk und Backwerk erst recht nicht. Kein Weihnachtsbaum leuchtet, kein Karpfen steht auf dem Tisch. Die Weihnachtsgeschichte, wie sie genannt wird, besser der Bericht über die Geburt eines Kindes im bescheidenen Milieu, beginnt im Stil einer weltlichen Chronik. Von Augustus ist die Rede, dem fernen Kaiser, und von einer Berechnung des Steueraufkommens in der gesamten von Rom aus überschaubaren Welt. Zeit- und Ortsangaben prägen eine karge Erzählung, die dem Gesetz langsamer Annäherung folgt. Wie in einem René Clair-Film die Kamera vom Himmel über der Metropole auf die Dächer, von den Dächern auf eine Mansarde, von der Mansarde auf einen Vogelbauer, vom Vogelbauer auf den Kopf eines Kanarienvogels schwenkt, so lässt der Erzähler Lukas seine Geschichte in Rom beginnen, im Bannkreis des Kaisers, spinnt, in den oberen Rängen verweilend sein Garn fort, indem er, weit weg schon von der Fürstenloge, in Syrien einen gewissen Kyrenius mit ins Spiel bringt, gelangt danach ins Parkett, spricht vom immer noch großen Galiläa, um endlich ganz hinten, wo im Theater einmal die Stehplätze waren, nach Nazareth und Bethlehem zu gelangen. Ein weiter Weg vom kaiserlichen Rom bis zu einem orientalischen Provinznest, von Augustus, den jedermann kennt, über Quirinius, der schon fast ein Unbekannter ist, bis zum Anonymus, der zufällig den Namen Josef trägt. Von Rom nach Bethlehem, von Augustus zu Josef, das ist ein Salto Mortale am Rande des Paradox. Größer und höher und dramatischer kann einer nicht einsetzen, bescheidener, niedriger, erbarmungswürdiger nicht enden. Man beginnt unter den Himmeln der Macht und erreicht sein Ziel in der Kläglichkeit der Provinz. Dort, wo ein Mann und eine Frau sich auf den Weg machen, primär, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, sekundär, jetzt folgt das zweite Paradox, um ein Kind zur Welt kommen zu lassen, den ersten Sohn eines einfachen Mannes und einer ihm verlobten jungen Frau, die kein vertrautes Weib, sondern ein junges Mädchen ist. Keine Spur von ehelicher Gemeinschaft und langem Umgang. Das Paar ist einander versprochen und das Kind kommt früh. Die Niederkunft erfolgt nicht in traulich behaglicher Umgebung, sondern zur Frühjahrszeit. Winters waren die Herden nicht auf dem Feld, in einem Ambiente, das eher erbarmungswürdig als lichtgebend war. Die Krippe eine Futterraufe, der Stall eine Höhle, die am Rande der Karawanserei von jenem Unrat bedeckt gewesen sein muss, den Tiere nun einmal machen. Tiere, die keine Märchenwesen, sondern laut schmatzende und herzhaft verdauende Ochsen, Rinder, Esel sind, ganz gewöhnliches Vieh also. Martin Luther, der einen Sinn für realistische Details hatte, tat gut daran, in seinen Weihnachtspredigten zur bunten Feder zu greifen und plastisch auszumalen, was im biblischen Bericht eher nüchtern und karg chiffriert worden ist. Dass sich solchs eines jungen Weibs, Kirchenpostille von 1522, weiter Luther, die ihr erstmal gebären sollt, niemand hat erbarmet, niemand ihren schwangeren Leib zu Herzen genommen, niemand angesehen, dass sie in fremden Orten nit, hat das alles Mindste, das einer Kindbetterin Not ist, sondern allda, ohn Licht, ohn Feuer, mitten in der Nacht, im Finstern allein ist, niemand beut ihr einigen Dienst an. Wie man doch natürlich pfleget bei schwangeren Weibern, da ist jedermann voll und toll in der Herberge, dass sich dies Weibs niemand annimmt. Ich acht auch, sie hab sich selbst nicht so bald vorsehen ihrer Geburt, sie wäre sonst vielleicht zu Nazareth blieben. Nun denk, was mögen's für Tüchle gewesen sein, da sie ihn einwickelt, vielleicht ihr Schleier oder was sie hat mögen entbehren an ihrem Leibe. Dass sie aber in Josefs Hosen soll ihn gewickelt haben, das laut allzu lugerlich und leichtfertig. Man sieht, so gern Luther, ist er einmal ins Erzählen und Fantasieren gekommen, sich gehen lässt, von der Menge spricht, die unbekümmert um das Geschehen im Viehstall voll und toll ist, und so sehr es ihn fasziniert, sich Gedanken über die Herkunft der Windeln zu machen. Eine Grenze gibt es doch, Josefs Hosen, gar bemakelte. Das denn doch nicht. Ansonsten aber, wie viel Spaß an der Genremalerei beim Reformator, wie viel Lust, das sparsam Angedeutete mit breitem Pinselstrich in ein Gemälde zu verwandeln. Je öfter Dr. Martinus über den Text Lukas 2, Vers 1 bis 14 zu predigen hatte, desto köstlichere Nuancen fallen ihm ein, desto elementarer wurde seine Lust, fabulierend in ein Erzählen zu geraten, das nicht nur den Text paraphrasierte, sondern Weiterungen bedachte, moralische Erwägungen hinzufügte und Interpretationen vortrug, die aus wenigen Zeilen eine sozialkritische Moritat entwickelten. Weshalb lautet 1544 wiederum in der Hauspostille die Frage: Kam niemand der Schwangeren mit Leintuch und Polster zur Hilfe? Wo blieben die Kissen? Gab es im Wirtshaus kein einziges Federbett? Und das Leintuch? In Truhen verschlossen? Warum, Fragen, die immer neue Fragen nach sich ziehen, war die Kindbetterin gezwungen, sich zu erkälten? Weshalb musste die arme Frau in ihrer Leibesnot auch noch den Mantel hergeben, während man ein paar Meter weiter in der vom Stall durch eine Welt getrennten Herberge Raste, Soff und Aufwand mit Gewändern trieb? Weshalb, Luther in Fahrt geraten, mag nicht mehr enden, die Fantasie reißt ihn hin, stand niemand dem Vater zur Seite, diesem armen, hilflosen, jedoch bemühten Menschen? Josef hat auch müssen das Beste tun, als er drinnen im Wirtshaus um Wasser für die junge Frau im Kuhstall bat? Pfui dich an, du schändliches Bethlehem! Man soll die Herberg mit Schwefel anstecken. Dann wäre die Frau Maria eine Bettlerin. Oder eine unehrliche Frau gewesen, die ihr Ehr hintangesetzt, so sollte man doch zur solchen Zeit ihr zu dienen willig und geneigt sein. Da zielt die Weihnachtsgeschichte darauf ab, die Frechheit der Welt, ihr Protzen und Prahlen mit Jesu Elend und Armut zu kontrastieren. Hier dienet er uns und legt sich in unseren Schlamm, sagt Luther. Die Welt aber, die zum Papst und Kardinals und Bischofs und Pfaffenreich heruntergekommene Welt des Kaisers Augustus, in Brand gesetzt solle sie werden. Der Hofstaat zu Rom, das Teufelsreich, das Gegenreich des Stalls. Die Macht dieser Welt, Abbild der Herberge, in deren Bannkreis sich die Satten und Betrunkenen die Ohren zuhalten, um die Schreie der Kreisenden im Stall nicht zu hören. Das Weihnachtsgeschehen? Eine Idylle? Luther, der wusste, was Hunger, Qual und Armut war, hätte den Stille Nacht, Heilige Nachtsänger und den Leser einer vermeintlich sentimentalen Geschichte ausgelacht, wenn ihm überhaupt klar geworden wäre, was solche Schönfärberei sollte. Er, Dr. Martinus, las die Weihnachtsgeschichte mit frommem, aber auch mit zornigem Herzen, als Parteigänger der armen Leute und als Verächter der Reichen, als Sympathisant jener Maria, der gegenüber er ein Leben lang in katholischer Andacht verharrte, als Kumpan des Josef und als Verächter der erbarmungslosen Macht. Pfui dich an, du schändliches Bethlehem, man sollt die Herberg mit Schwefel anstecken. Auf der anderen Seite aber, ungeachtet solcher weltlichen Flüche, hat es kaum einen Leser der Weihnachtsgeschichte gegeben, der die große Bewegung des Textes so genau herausgehoben hat wie Martin Luther. Den Schwung der Geschichte, die von Rom nach Bethlehem und dann gegenrhythmisch unter die Himmel führt, aus säkularem in spirituellem Bereich, vom Cäsaren zum Engel des Herrn, von den Steuereintreibern zu den Boten, die umleuchtet sind von der Klarheit des Herrn. Hoch beginnend, im Niederen ankommend, im Stall, bei den Hirten und beim Getier und dann ausschwingend zum Größten und Höchsten, zur himmlischen Prophetie, zur Verkündung des Friedensreiches und des Äons gewaltiger Freude. Dies ist die Bewegung eines Textes, der mit einem Blick auf den fernen Kaiser beginnt und mit der Evokation der Menschen guten Willens schließt, der friedlichen und freundlichen kleinen Leute, die Gottes Liebe gewiss sein dürfen. Die Weihnachtsgeschichte, der bekannteste Text der Weltliteratur, um und um gewendet und dennoch fähig, immer neue, überraschende, hier komische, dort tief traurige Züge sichtbar zu machen. Die Weihnachtsgeschichte. Ein Text, der im Sinne Ernst Blochs nicht in abweisender Ferne belassen, aber auch nicht dem Hier und Jetzt unterstellt sein will, vielmehr ein alter Text, der derart übersetzt sein will, dass er die jeweilige Gegenwart trifft und mitdeutet. Die Weihnachtsgeschichte, ein Stück Prosa, das nicht gelassen nacherzählt, sondern parteiisch, betroffen, subjektiv, sanft und zornig ausgemalt werden muss. Gut luthersch, also oder gut brechtisch zum Beispiel. Die gute Nacht. Der Tag, vor dem der große Christ zur Welt geboren worden ist, war hart und wüst und ohne Vernunft. Seine Eltern ohne Unterkunft fürchteten sich vor seiner Geburt, die gegen Abend erwartet wurd. Denn seine Geburt fiel in die kalte Zeit, aber sie verlief zur Zufriedenheit. Der Stall, den sie doch noch gefunden hatten, war warm und mit Moos zwischen seinen Latten und mit Kreide war auf die Tür gemalt, dass der Stall bewohnt war und bezahlt. So wurde es doch noch eine gute Nacht. Auch das Heu war wärmer, als sie gedacht. Ochs und Esel waren dabei, damit alles in der Ordnung sei. Eine Krippe gab einen kleinen Tisch und der Hausknecht brachte ihnen heimlich einen Fisch. Denn es musste bei der Geburt des großen Christ alles heimlich gehen und mit List. Doch der Fisch war ausgezeichnet und reichte durchaus, und Maria lachte ihren Mann wegen seiner Besorgnis aus, denn am Abend legte sich sogar der Wind und war gar nicht mehr so kalt, wie die Winde sonst sind. Aber bei Nacht war er fast wie ein Föhn. Und der Stall war warm und das Kind war sehr schön. Und es fehlte schon fast gar nichts mehr, da kamen auch noch die drei König her. Maria und Josef waren zufrieden sehr. Sie legten sich sehr zufrieden zum Ruhen, mehr konnte die Welt für den Christ nicht tun. Weihnachten, Licht im Dunkel, Glanz inmitten großer Finsternis, der Schimmer im Stall und die Helle vom Himmel herab, während die Erde noch im Dämmern liegt. Von solchem frommen Gegensatz will Brecht, der 1925 die Weihnachtsgeschichte unbekümmert und frisch nacherzählt, nicht viel wissen. Ihm geht es um eine realere, der Not unwirtlicher Nachkriegszeitläufe angemessene Antithese, um das Wechselspiel von Wärme, die freundlich, menschlich, vernünftig ist, und einer Kälte, wie sie die Obdachlosen auf der Straße erleben. Die große Kälte in einer Welt, wo im Zeichen des Tanzes um das goldene Kalb Nächstenhass statt Nächstenliebe regiert. Dieses Leitmotiv früher brechtscher Lyrik bestimmt auch den Hymnus auf die gute Nacht. Es ist kalte Zeit, ein Winter, in dem die Tage sich wie Menschen gebärden, die einander als Wölfe begegnen, hart, wüst und ohne Vernunft. Und dagegen dann der kleine, warme, freundliche Bezirk, in dem der Versemacher Brecht mit hurtiger Geste das vertraute Inventar der Krippenspiele versammelt. Ochs und Esel waren dabei, damit alles in der Ordnung sei. Aus der ehrfurchtgebietenden Legende wird ihm nur eine zeitgenössische, im Bayerischen angesiedelte Moritat. Der mit Moos zwischen den Latten ausgestopfte Stall könnte in Schwaben oder Altbayern stehen. Und auch die Menschen nehmen sich wie Zeitgenossen aus. Ein Elternpaar ohne Unterkunft, das unmittelbar vor der Geburt seines Kindes schließlich doch noch einen Stall findet und ihn sogar bezahlen kann. Eine Hütte, die warm ist, das Heu sogar wärmer als gedacht. Und eine Nacht lang beinahe so etwas wie einen Märchenplatz bietet, mit einer Krippe, die als Tisch dient, mit einem reichlichen Fischgericht, mit einem plötzlichen Einbruch von gelinder Luft, mit dienstbaren Geistern und angenehmen Besuchern. Jesu Geburt in einem bayerischen Stall bei einfallendem Föhn, ein Wunder in unvernünftiger Zeit, das alle Furcht und Verzagtheit als unbegründet erweist. Statt der angstbestimmenden Zufriedenheit, Wärme und sich's wohlsein lassen, die nächtliche Stunde. Behaglichkeit stellt sich ein, der Stall wird beinahe zur Nobelherberge, der Fisch war ausgezeichnet, Maria und Josef als plebejische Gourmets, und am Ende ist, nach so viel Mirakeln, sogar ein Hauch von Ausgelassenheit spürbar. Die Kindsmutter lacht den allzu besorgten Kindsvater aus. Eine Idylle also, diesmal im Gegensatz zur lukanischen Erzählung, ein bayerisches Krippenbild, anmutig und bäuerlich traulich. Im Gegenteil, das Glück im Stall verweist, als Wunder und Ausnahme nachdrücklicher, als es je die dramatischste Grau-in-Grau-Schilderung könnte, auf die harte Kälte da draußen und damit auf einen von Unvernunft bestimmten Äon, zu dem auch jener große Christ gehört, der, so Brecht, nur heimlich und unter Aufwand von viel List geboren werden konnte. Jesus von Nazareth, den die Welt nicht mehr tun konnte, als ihm in der Nacht von Bethlehem ein paar Stunden der Ruhe und des Friedens zu schenken. Danach Verfolgung, Verhöhnung, Einsamkeit, elender Tod. So betrachtet verweist die gute Nacht in Brechts Gedicht schon auf die böse Nacht, die Nacht von Bethlehem, auf die Nacht von Golgatha. Das kleine Glück macht großes Elend umso sichtbarer. Unverhofftes, betont durch die Wiederholung der Worte doch noch, bleibt freundliche Ausnahme, die eine schreckliche Regel bestätigt. Wo Krieg die Stunde regiert, ist Zufriedenheit nur in der Zeit Enthobenheit der guten Nacht möglich. Bethlehem als eine Art von Feuerstelle in einer Epoche der Eiszeit. Ganz so weit, wie es auf den ersten Blick scheint, ist Brechts Gedicht von Lukas denn doch nicht entfernt, zu allerletzt in jenem wunderbaren 26. Vers, in dem der Nichtchrist Bertolt Brecht jenem jesuanischen Geist Reverenz zollt, der mit dem Kult des großen Christ nicht das Geringste, mit dem Hoffnungstraum der armen Leute in aller Welt hingegen sehr viel zu tun hat. Und der Stall war warm und das Kind war sehr schön. Es gibt sehr viele Variationen der Weihnachtsgeschichte, aber so faszinierend, widerspruchsvoll und verwirrend diese Nacherzählungen oder Übertragungen der Geschichte ins heutige sein mögen. Den letzten und eigentlichen Text hat der Leser zu schreiben, denn es geht beim Bericht über die Geburt Jesu im doppelten Sinne um seine Geschichte. Das war das Vorwort von Walter Jens zu seinem Buch. Es begibt sich aber zu der Zeit. Texte zur Weihnachtsgeschichte, die eben herausgegeben wurden von Walter Jens, erschienen im Jahr 2000 im Fischer Verlag. So viel für heute. Bis morgen und bleibt behütet.